Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank, Stephanie, für die Vorstellung und die Einführung. Und wir sollten heute mit einem Souvenir anfangen, mit etwas Materiellem, was uns in das Geistige befördert und unserem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Das Haptische, das wir in einem Augenblick in der Hand halten und spüren können, das uns den Weg in die Vergangenheit ebnet. Ich möchte aber heute mit etwas anderem anfangen. Über Souvenire reden wir etwas später. Kiew, Kharkiv, Odessa, Lviv, Dnipro, Tschernihiw, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk klingt wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Kiel, Leipzig, Stuttgart. Menschen gehen und fahren zur Arbeit. Nun 85 russische Raketen und 25 Drohnen vom Himmel auf die ukrainische Erde. Zahlreiche Tote und verwundete Zivilisten. Es ist leider noch keine Erinnerung. Es ist die brutalste Gegenwart. Es ist nichts Grammatisches und Kulturelles, sondern sehr, sehr Konkretes, um etwa Zeit zu paraphrasieren. Ich habe die Frage an euch, Serhii und Claudia. Wie sollen wir über diesen Krieg sprechen, in dem wir jeden Tag sowas erleben?
Дуже дякую. Доброго вечора всім. Мені здається, дуже важливо все-таки про цю війну, говорячи про цю війну, не абстрагуватися від неї, не дистанціюватися. Я розумію, що світ складний, у кожного є свої проблеми, але якщо ми будемо розглядати її на дистанції, просто як один із військових конфліктів, я думаю, ми нічого не зрозуміємо з того, що там відбувається.
Ja, schönen guten Abend. Wie sollen wir über den Krieg sprechen? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht von dem Krieg abstrahieren und dass wir uns davon nicht distanzieren. Es ist klar, jeder hat seine eigenen Probleme, seine eigene Lebenslage. Aber wenn wir auf Abstand gehen zu dem Krieg, werden wir nichts verstehen.
Очевидно, що ця війна сьогодні міняє все. Вона міняє образи Європи, вона міняє образи майбутнього, вона фактично визначає, яким буде найближче наше майбутнє на наступні 10, 15, 20 років.
Es ist klar, dass der Krieg heute alles verändert. Er verändert Europa, er verändert unsere Zukunft, er verändert alles, was in einem Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren auf uns zukommen wird.
Тобто в цій війні зрозуміло, що ми маємо справу з минулим. Минулим, яке не завершилось, минулим, яке далі нас доганяє, минулим, яке далі наповнюється кров'ю та й далі наповнює отрутою повітря.
Ja, und wir haben es in dem Krieg mit dem Vergangenen, mit der Vergangenheit zu tun. Die Vergangenheit ist nicht vorbei. Die Vergangenheit versucht uns einzuholen. Es ist eine Vergangenheit, die mit Blut gefüllt ist, eine Vergangenheit, die auch unsere Luft füllt.
Але не менш важливо, мені здається, розуміти, що ну так чи інакше ця війна – це минуле, яке проростає в майбутнє. І від того, як ми сьогодні, скільки сил ми до цього докладемо, до формування цього майбутнього, наскільки ми долучимося до цього, ну буде залежати те, що нас буде оточувати завтра, в яких обставинах ми завтра опинимося.
Ja, aber es ist auch klar, dass die Vergangenheit, also es wird nicht bei der Vergangenheit bleiben, sondern die Vergangenheit reicht hinein in die Zukunft. Und von der Art und Weise, wie wir heute unsere Kraft einsetzen, wie stark wir uns einbeziehen lassen, hängt auch davon ab, hängt davon ab, wie unsere Zukunft aussehen wird.
Мене іноді трішки, ну навіть не трішки сильно напружує, коли, наприклад, в країнах Західної Європи доводиться бачити ці спроби говорити про обидві сторони цієї війни, тобто про Росію, про Україну, як про сторони рівноправні, які рівномірно надаються до діалогу і до оцінки.
Also für mich ist es natürlich etwas schwierig, wenn ich jetzt sehe, wie Westeuropa oder der Westen den Versuch unternimmt, die Ukraine und Russland zu einem Dialog aufzurufen.
Очевидно, що суб'єктивізація Росії в цьому випадку, ну це насправді підігравання російським наративам, російській пропаганді, і в принципі нівеляція всього того, що сьогодні відбувається, нівелювання в принципі тих зусиль, яких докладають українці, щоб захистити себе, а разом з тим захистити всю Європу.
Und es ist natürlich so, wenn wir heute den Blick nach Russland wenden, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht der russischen Propaganda erliegen. Und es ist es entsteht der Eindruck, dass wir vielfach nicht wirklich zur Kenntnis nehmen und nicht genau darauf achten, welchen Einfluss die Ukraine hat, was sie unternimmt, um sich zu verteidigen und um auch Europa zu verteidigen.
Ja, Claudia, was denkst du, wie sollen wir von diesem Krieg sprechen?
Also meine Beobachtung als Übersetzerin ist, dass aus westlicher oder aus deutscher, hiesiger Perspektive und aus der Perspektive in der Ukraine selbst im Prinzip zwei große Stränge aufeinanderprallen, die sehr schwer zu vermitteln sind. Also wir hier befinden uns in einer Situation, wir sind mit bislang, Gott sei Dank, noch nicht physisch von dem Krieg betroffen. Und deswegen ist vieles, was wir versuchen in der Annäherung zu leisten, basiert auf einer analytischen Grundlage. Das heißt, wir versuchen es zu analysieren mit kulturologischen, mit politikwissenschaftlichen, auch mit historischen Methoden. Und die Menschen in der Ukraine sind aber persönlich betroffen. Sie stehen unter der Gefahr, vernichtet zu werden. Ihr Leben ist bedroht und nicht nur bedroht, sondern es wird auch Leben vernichtet, das ist ganz klar. Und da ist natürlich für Analyse in vielen Fällen überhaupt kein Platz, sondern das ist das Sprechen über den Krieg ist ein Ausdruck dieser existenziellen Bedrohung und das ist ein ganz, ganz anderes Sprechen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie sollen wir über den Krieg sprechen, würde ich vielleicht als erstes sagen, wir sollten vielleicht viel weniger sprechen, sondern wir sollten zuhören. Wir sollen zuhören, was Ukrainerinnen und Ukrainer zu sagen haben und wir sollten eben in dem Zuhören versuchen, unsere analytischen Instrumente so ein Stück zur Seite zu legen und den Ton zu hören, der da drin ist.
Du hast über einen Raum gesprochen und vielleicht möchte ich, dass wir zusammen jetzt uns erinnern, doch was am Anfang des großflächigen Angriffes geschehen ist. Und Sri, du hast Czesław Miłosz sehr oft übersetzt. Das ist einer der Autoren, wie ich erfahren habe, die du sehr schätzt und der einen großen Einfluss auf dich gehabt hat. Er hat von der erstarrten Zeit gesprochen, als er von der kommenden das Gefühl von der kommenden Kriegskatastrophe beschrieben hat. Wie hat sich für dich und auch Claudia, für dich in Deutschland, die du so oft mit der Ukraine zu tun hast, sehr viele Netzwerke dort besitzt, wie hat sich das für dich, Sehi, angefühlt, diese Zeit ganz am Anfang des Krieges, des großflächigen Angriffs am 24. Februar?
Насправді, знаєш, мені постійно є таке відчуття ці останні місяці, що час страшенно спресований.
Also mein grundsätzliches Gefühl zu der Zeit ist, dass es eine sehr verdichtete Zeit ist.
З одного боку, від кінця лютого минуло майже 8 місяців, з іншого боку, таке враження, що це якийсь один безкінечний день.
Einerseits ist es so, seit dem Beginn des Krieges sind mittlerweile 8 Monate vergangen, aber es fühlt sich an wie ein Tag, der nie zu Ende gegangen ist.
Я думаю, великою мірою це тому, що змінилося відчуття перспективи і поняття самої перспективи.
Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sich das Gefühl für die Perspektive verändert hat, also die Perspektive selber und auch das Zeitgefühl, das Gefühl für den Zeithorizont.
Я говорю, власне, скоріше про людей, які живуть, знаєш, в безпосередній близькості до лінії фронту, от, наприклад, про нас, харків'ян, ті, хто живе всі ці місяці в Харкові.
Also ich spreche hier vor allen Dingen von den Leuten, die direkt an der Frontlinie leben, also zum Beispiel in Kharkiv, bei uns ist es ja nicht weit bis zur Front.
Тобто ситуація війни, вона так чи інакше передбачає, що ти собі не вибудовуєш якісь довгі плани, тому що, ну, за великим рахунком це не має жодного сенсу.
Und das bedeutet in erster Linie, dass die Leute überhaupt keine Pläne machen. Sie machen keine Pläne für die Zukunft, weil es auch überhaupt keinen Sinn hätte.
Тобто планування твого часу зводиться до того, що треба протягом дня встигнути зробити якомога більше речей, встигнути додому чи до якогось місця ночування до початку комендантської години і перебути ніч, щоб зранку знову повернутися до роботи.
Also der Tag ist strukturiert durch die Aufgaben, die zu erledigen sind. Die Planung besteht also darin, dass man den Tag rumbringen muss in der Erledigung der Aufgaben, die anstehen, und dass man es schafft, wenn die Sperrstunde einsetzt, irgendwo sich wiederzufinden, wo man übernachten kann, um am nächsten Tag aufzustehen und mit der Sache von vorn zu beginnen.
Відповідно, це зовсім інше відчуття себе в часі і часу довкола себе.
Und das bedeutet natürlich, dass man sich selbst in der Zeit ganz anders empfindet und auch die Zeit, die einen umgibt, fühlt sich anders an.
І відповідно, це відчуття часу, який минає, відчуття досвіду, воно теж трішки інше, тому що ти не встигаєш просто для себе все це розкласти за поличками, ти просто перебуваєш в цьому потоці, який тебе несе, і намагаєшся бути в ньому максимально ефективним.
Genau, und das ist also so, dass sich das einfach auch alles ganz anders anfühlt. Also ist nichts, was man irgendwie abschließen könnte. Man schwimmt in diesem Strom mit und versucht in diesem sozusagen nicht enden wollenden Zeitstrom maximal effizient zu sein.
Відповідно, знаєш, ти згадала Мілоша, який в 43-44 роках, в найбільш криваві роки в Другої світової війни для Польщі, почав писати вірші, свій цикл «Голоси бідних людей». І це великі вірші, це геніальні, страшні, криваві вірші, які дуже точно характеризували емоційний стан, етичний стан власне людей, які потрапили у ці джорна війни.
Genau, du hast Miłosz erwähnt, der 1943-44 auch in einer für Polen sehr, sehr schwierigen Zeit angefangen hat, Gedichte zu schreiben, unter anderem auch das Gedicht Holosy Bidnych Ludzi, also Stimmen armer Menschen. Und er hat in diesem Gedicht sehr genau dieses emotionale Gefühl wiedergegeben, also dieses Gefühl, in dem man sich befindet, wenn man in diesen Sog der Zeit gerät.
Але тут теж важлива річ, мені вона важлива і дуже показова, те, що от Мілош показав, як в цій ситуації, тобто можна зрозуміти, що ситуація була приблизно така сама, коли ти не бачиш, не можеш собі виокреслити майбутнє, коли воно просто занадто затемнене, коли ти живеш максимально сьогоднішнім днем, але навіть в цій ситуації можливо фіксувати свої емоції, свої рефлексії, можливо, працювати з мовою, можливо, говорити про війну, можливо, про неї писати. Це те, що ти згадала в першому питанні, як говорити про цю війну.
Genau, aber wichtig und bezeichnend ist auch, also Miłosz hat das so ähnlich empfunden, also diese, das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Fehlen von Zukunft, wenn eben das, was in der Zukunft liegt, völlig verdunkelt ist. Aber gleichzeitig sieht man eben an dem Schreiben von Miłosz auch, dass es möglich ist, die Gefühle, die Reflexionen festzuhalten und dass es auch möglich ist, mit der Sprache zu arbeiten. Das jetzt noch zu deinem, was du am Anfang gefragt hast, wie gesprochen wird.
Бо я б ще згадав іншого поета, який теж не припиняв писати, не замовкав навіть найбільш чорні дні, найбільш чорні місяці. Це Бертольд Брехт, який на початку 30-х років виїхав з Німеччини, але весь час намагався про це говорити. У нього теж перекладав вірші, там є цей вірш про те, що як говорити про війну, як говорити в ці часи, коли абсолютно не відчуваєш майбутнього.
Genau, und ich möchte noch gern einen anderen Dichter erwähnen, das ist einer, den ich auch übersetze, Bertolt Brecht, der Anfang der 30er Jahre emigriert ist und für den das Sprechen im Krieg auch weitergegangen ist und das war für ihn ein wichtiges Thema, dass eben auch in Kriegszeiten weiter gesprochen wird, dass man damit nicht aufhört.
Зрозуміло, що це війна на винищення. Росіяни нас знищують. Ми бачили, що вони сьогодні робили зранку в містах України, і зрозуміло, що людське життя це втрачене людське життя це найбільша втрата, яка лише може бути.
Also wir sehen, dass der Krieg, den Russland heute führt, ein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ist. Wenn Sie sich nur ansehen, die Bilder von heute Morgen, von diesen Raketenangriffen, dann sehen Sie, dass das ein Angriff auf das menschliche Leben ist, auf das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben.
Але зрозуміло так само, що ця війна ведеться проти наших емоцій, вона ведеться проти нашої свідомості, вона ведеться проти нашої мови. Я не маю на увазі конкретно українську мову, я маю на увазі наше мовлення, здатність говорити, здатність озвучувати, здатність називати речі своїми іменами.
Und der Krieg wird aber eben nicht nur physisch geführt, sondern auch gegen unsere Gefühle, auch gegen unser Bewusstsein und auch gegen unsere Sprache. Damit meine ich also nicht die ukrainische Sprache, sondern ich meine unsere Fähigkeit zu sprechen das Sprechen im Allgemeinen und unsere Fähigkeit, unser Vermögen, die Dinge klar zu benennen.
Мені здається, що опір мови, здатність і можливість, і готовність мови опиратися оцьому знищенню, цій руйнації, деформації з боку війни, це теж дуже важлива складова. Нам дуже важливо не втратити свої голоси, нам дуже важливо не втратити свою інтонацію, нам дуже важливо далі вміти, вміти себе пояснити, вміти говорити зі світом, вміти говорити один з одним.
Genau, und wir müssen verstehen, dass der Widerstand, der über Sprache möglich ist, auch ein wichtiger Widerstand in diesem Krieg und in dieser Auseinandersetzung ist. Es ist also wichtig, dass die Sprache in der Lage ist, Widerstand zu leisten, dass sie sich gegen Deformation wehren kann, dass wir unsere Stimme nicht verlieren, dass wir unsere Intonationen beibehalten und dass wir weiter gehört werden.
Ja, um gehört zu werden, braucht man Übersetzer und Übersetzerinnen, Claudia. Und das, die Frage geht auch an dich. Natürlich, wie waren diese ersten Wochen für dich? Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass man erstarrt war andererseits war man gezwungen, agil zu werden. Man war gezwungen, etwas zu machen, sich zu bewegen. Das war egal was. Also Hauptsache etwas tun, damit man sich selbst spürt. Und da ist diese Zeit plötzlich zu etwas sehr Physischem geworden. Wie ging es dir?
Also ich habe das am Anfang genauso empfunden, ganz genau so, dass ich das Gefühl hatte, also sozusagen als diese ersten Nachrichten kamen von dem Angriff von den Panzern und auch von dieser massiv einsetzenden Gewalt, also hab ich diese physische Gegenwart der Gewalt gespürt und habe gedacht, oh Gott, es ist ja gerade mal ein Tag vergangen oder zwei Tage und was kommt dann weiter und wie, also so, ne, dieses Gefühl des nicht enden wollenden Tages, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber natürlich, wir haben dann alle sozusagen auch Aktivitäten ergriffen, die im Grunde genommen auf der Hand lagen. Also wir haben an der Universität in Frankfurt oder mehrere geflüchtete Wissenschaftler aufgenommen. Ich habe bei mir zu Hause Freunde aus Kiew aufgenommen, die geflohen sind. Daraus ergaben sich, genauso wie das ja hier für sich in Kharkiv beschrieben hat, ganz banale, einfache Aufgaben, die geklärt werden mussten. Ja. Ein Kind brauchte erstmal was anzuziehen. Ja. Meine Freundin kam an mit so einem kleinen Rucksack, weil sie gesagt hat, wir nehmen nichts mit, wir wissen nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Ja. Das Kind brauchte erstmal was anzuziehen, damit ging es los und dann alle anderen Dinge hatten sich gefunden. Also bei uns war tatsächlich, wenn ich diese kleine Episode erzählen darf, der schrecklich groteske Umstand, dass an dem Tag, als unsere Geflüchteten ankamen, mein Mann 60 wurde. Das heißt, wir hatten eigentlich vor, so als Familie zusammen zu sein. Und dann haben wir alle Leute ausgeladen und haben gesagt, das geht jetzt nicht. Und dann sind eben die Freunde aus Kiew gekommen und das war so eine groteske Situation, weil wir hatten mit denen ja auch schon Urlaube verbracht und das sind unsere Freunde. Und wir hätten uns natürlich gefreut, wenn die gekommen wären zu dem Geburtstag, einfach so. Ja, und dann saßen die da eben und waren keine Geburtstagsgäste, sondern Geflüchtete. Und das war schon sehr grotesk, weil einerseits, klar, es war dann ein Raum da und das war auch gut, aber es war einfach unheimlich grausam. Ja.
Ich möchte doch noch ganz kurz bei der Zeit bleiben. Serhi, du hast zwei Aspekte erwähnt und Themen angesprochen, auf die ich sehr gerne eingehen möchte. Zum einen dieser Verlust an Zeit- und Raumgefühl, der entsteht beim Lesen deines Romans Internat. Und 2017 auf Ukrainisch erschienen, 2018 ist Deutsch übertragen, im Surkamp Verlag erschienen. In diesem Roman macht sich der Hauptprotagonist auf den Weg, um seinen Neffen aus dem Internat, aus dem Kinderheim zu holen, weil der Krieg angefangen hat. Und beim Lesen hatte ich das Gefühl, dass mir genau das Gleiche passiert wie zu Anfang dieses Krieges. Die verdichtete Zeit, die Transformation, die dieser Hauptprotagonist macht, von einem unentschlossenen Lehrer zu einem selbstbewussten Bürger, schien so massiv und gewichtig zu sein. Gleichzeitig waren das nur 3 Tage. Und das ist ein Roman über den Krieg in der Ukraine, der nicht am 24. Februar angefangen hat, aber 2014 bereits. Wie blickst du heute auf diesen Roman?
Ти розумієш, там з інтернатом така історія, що цей сюжет, він фактично догнав реальність от лише після 24 лютого.
Also man mit dem Roman Internat ist es so eine Geschichte, dass es tatsächlich so wie eine Realität geworden ist am 24. Februar.
Я пам'ятаю, що коли він вийшов українською мовою, то частина українських читачів не зовсім це все сприйняла, тому що там не було... Це був роман про війну, я згоден. Це роман про війну, безперечно. Але там не було героїчного героя, та не було якихось героїчних подій, не було цієї чорно-білої однозначності. Там загалом головний герой негативний. Це його амбівалентність в умовах війни, вона скидається, вона справляла враження, скоріше таке, негативне, ніж позитивне.
Ja, also mit dem, als der Roman in der Ukraine erschien, ist er von vielen Lesern gar nicht so gut, bei vielen Lesern gar nicht so gut angekommen. Ja, es ist ein Roman über den Krieg, aber es ist eigentlich kein Roman mit einem positiven Helden, es ist auch kein Roman mit heroischen Taten. Es ist kein Roman, der schwarz-weiß ist, der Protagonist ist eher eine negative Figur und die Ambivalenz der Figur steht sehr im Mittelpunkt.
А частині читачів, частині літературних критиків, ну, хотілося щось більш однозначного, більш позитивного і більш героїчного, очевидно.
Und ein Teil der Leser und auch der Kritiker wollten eben was eindeutigeres, was positiveres, was heldenhafteres.
Натомість мені йшлося про надзвичайно важливу складову будь-якої війни, українсько-російської війни теж. Це ситуація, яка трапляється із цивільним, мирним населенням.
Und mir ging es eigentlich darum, und das ist ja in jedem Krieg wichtig, jetzt nicht nur in dem russisch-ukrainischen Krieg, die Situation der Zivilisten darzustellen.
Тим населенням, про яке все-таки згадують в другу чергу, після військових.
Die Bevölkerung, die ja immer dann nach den Soldaten erst in zweiter Linie Erwähnung findet.
І фактично, що сталося? 24 лютого ця лінія фронту, яка до цього тяглася лише Донецькою і Луганською областями, вона розширилася на тисячі кілометрів, починаючи від Криму, від Херсону і завершуючи Чернігівською і Київською областями.
Ja, und was ist passiert am 24. Februar? Die Frontlinie, die bislang nur also die Gebiete Luhansk und Donetsk eingeschlossen hatte, wurde auf einmal um tausende von Kilometern länger von der Krim, Herson-Gebiet, genau, also diese ganzen Gebiete, die praktisch östlich und nördlich liegen, Kiew, Sumy, Herson im Süden und genau.
А насправді ж лінія фронту – це величезний розлам і величезний цей шов, який поділяє реальність не лише для військових, але і для цивільних.
Und diese Frontlinie ist ja ein riesengroßer Bruch. Das ist eine Narbe, die nicht nur auf die Soldaten Einfluss hat, sondern eben auch auf die Zivilbevölkerung.
І для цивільних все це набагато фатальніше, тому що в них немає зброї, вони не здатні себе захищати. Вони просто безборонні перед зброєю, перед танками, перед обстрілами.
Und für die Zivilbevölkerung ist das natürlich alles noch viel fataler, denn die Zivilbevölkerung hat keine Waffen, sie kann sich nicht verteidigen. Sie ist ohnmächtig angesichts der Raketeneinschläge und Panzer, die auf sie zurollen.
І після 24 лютого в ситуації мого головного героя, цього вчителя Паші, раптом опинилися мільйони українців і українок, які змушені були якось реагувати, давати собі раду в умовах лінії фронту, на якій раптом вони опинилися.
Genau, und nach dem 24. Februar fanden sich auf einmal Millionen von Ukrainern in der Lage meines Protagonisten wieder. Sie befanden sich an der Frontlinie und sie mussten irgendwie mit dieser Situation zurechtkommen.
Хтось намагався вибратися із зони враження, хтось намагався навпаки там залишитися перечекати, хтось навпаки прийняв окупанта як власне якусь позитивну силу. Тобто дуже багато окремих різних випадків і історій, але так чи інакше оцей досвід цивільного, досвід мирного населення, яке опинилося в умовах війни, ну це насправді дуже, дуже трагічна і кривава історія.
Ja, und die Reaktionen waren natürlich ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die haben versucht zu fliehen. Es gab andere, die sind geblieben. Manche haben gedacht, sie warten einfach ab. Die Dritten haben den Feind positiv begrüßt. Also es gibt tausende Geschichten, tausende Fälle, die alle unterschiedlich liegen. Aber allen ihnen ist gemeinsam, dass es sich eben um die Schicksale der Zivilbevölkerung handelt, die auf einmal mit dem Krieg direkt in Konfrontation gekommen sind.
І ти ж зверни увагу, що, скажімо, ці історії мирного населення, які ми чуємо вже 8 років, після звільнення Бучі, після звільнення Гостомеля, після звільнення Харківщини, те, що ми чуємо, наприклад, із окупованого Маріуполя, інших міст Луганщини, Донеччини, де зараз перебувають росіяни, це, можливо, найбільш трагічні якісь історії. Чому? Не тому, що, скажімо, там історії, пов'язані з загибелью військових, менш трагічні. Це, безперечно, теж велика біда і щоразу це велике горе. Але мається на увазі, що в випадку з цивільними вони не мали шансу захиститися. Вони не мали шансу, у них значно менше було шансів вижити, значно менше було шансів вийти з цієї історії.
Genau, und wenn wir uns eben jetzt, also wir hören jetzt diese Geschichten der Zivilbevölkerung seit 8 Monaten, Bucha, Hostomel, Gebiet Kharkiv oder auch das, was wir aus Mariupol gehört haben, aus den besetzten Gebieten in Luhansk. Diese Geschichten sind besonders tragisch, nicht deswegen, weil Menschen umgekommen sind, ja, das auch, aber die Geschichten, die mit den Zivilisten passieren, sind deswegen so tragisch, weil sie eben viel weniger Chancen hatten zu überleben, denn sie konnten sich selber nicht verteidigen.
Plus, це дуже особистісний такий сюжет, тому що після 24 лютого просто сотні моїх знайомих вибиралися з місць боїв. Тобто із Маріуполя, з того ж таки, з Сєвєродонецька, із Лисичанська, з мого рідного Старобільська, навіть мої родичі вибиралися, після того там вже були окупанти. Це теж окрема історія, яку я, можливо, розповім, коли війна завершиться.
Genau, also nach dem 24. Februar sind hunderte meiner Bekannten Orte verlassen, von denen wir eben jetzt schon gehört haben, Mariupol, Lysychansk, Severodonetsk, Starobilsk, da wo ich persönlich selbst herkomme. Auch meine Verwandten sind weggegangen. Das sind also viele, viele, viele Geschichten, die eben alle mit dem Krieg verbunden sind.
Ich möchte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den du auch erwähnt hast. Du hast über Brecht und Milosch gesprochen, die im Krieg geschrieben haben. Ich erinnere mich, wir haben uns eben in Frankfurt getroffen und in Berlin und du hast in einem Gespräch gesagt, der Krieg bricht die Sprache. Am 24.02. war niemand mehr ein Poet, womit sofort Assoziationen mit Adornos Worten über die Unmöglichkeit des Gedichteschreibens entstehen, einerseits. Oder denkst du vielleicht wie Celan, der gesagt hat, das Einzige, was die Katastrophe widerspiegeln kann, das Einzige, was einem bleibt, ist die Sprache. Ich kenne dich als einen sehr produktiven Schriftsteller, vor dem Krieg noch, der früher immer einen Notizblock bei sich getragen hat. Und wenn du den vergessen hast, dann kam alles andere in Dienst, was man so gefunden hat, ein Bierdeckel oder Servietten. Du hast sehr viel geschrieben. Ja, was bedeutet für dich dieser Bruch mit der Sprache?
Ну, ти знаєш, відчуття безпорадності і відчуття страшенної пустки, коли ти звик покладатися на мову, і тут вона тебе починає підводити.
Ja, es war ein Gefühl der schrecklichen Hilflosigkeit und auch der schrecklichen Leere, wenn du auf einmal das Gefühl hast, die Sprache, auf die du dich immer verlassen konntest, lässt dich im Stich.
Коли не працюють попередні мовні механізми, коли ти фактично використовуєш механізми, до яких ти звик, вони не працюють, вони не дають результату. І те, що ти хочеш сказати, насправді абсолютно не дорівнює тому, що ти бачиш перед собою, що ти відчуваєш в собі.
Ja, das ist also dann der Fall, wenn deine früheren sprachlichen Instrumente, die du hattest, überhaupt nicht mehr greifen, wenn du mit dem, was die Sprache dir zur Verfügung stellt, das, was du siehst und ausdrücken willst, nicht mehr sagen kannst.
Зрозуміло, що мова змінюється, мова, ну, під час війни, очевидно, вона загострюється, очевидно, що вона стає за емоційною.
Die Sprache ändert sich natürlich im Krieg, sie wird schärfer und sie wird auch gefühlsbetonter.
Я розумію, що це не найважливіше, але мені здається, по-своєму це теж важливо фіксувати, помічати, як тому що мова ж вона зазвичай нас дуже легко видає.
Ja, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist doch wichtig, dass wir das fixieren und die Sprache verrät uns auch ganz oft.
Тому що я слідкую, скажімо, за мовою соціальних мереж, мовою інформаційного поля, мовою побуту, так говорять люди на вулицях. Зрозуміло, що там перший тиждень, скажімо, була певна дезорієнтованість. Я не скажу розгубленість, скоріше, певна, все це таки дезорієнтованість. Потім з'явилося дуже багато такої люті, і завзяття, і в принципі протягом всіх цих 8 місяців дуже рідко можна було чути страх в мові.
Ja, also ich beobachte die Sprache sehr genau in den sozialen Medien, überhaupt im Informationsraum, aber auch auf der Straße. Und am Anfang konnte man eine gewisse Desorientierung, Orientierungslosigkeit beobachten, auch eine gewisse Verlorenheit. Die wurde dann abgelöst von Eifer und Wut. Und das, was ich in den 8 Monaten eigentlich kaum gespürt habe, ist Angst.
Тобто, ну, за винятком там якихось окремих випадків, коли людина зовсім була загублена в цьому світі, в цьому потоці, в принципі, цього відчуття страху не було. І це дуже дивно. Це дуже дивно.
Genau, also jetzt von einzelnen Fällen abgesehen, wo jemand vielleicht wirklich ganz verwirrt war und sich nicht mehr in dem Strom zurechtgefunden hat, habe ich eigentlich kaum Angst bemerkt. Das ist sehr merkwürdig.
Коли ти спілкуєшся, ну, я пам'ятаю безліч таких розмов із харків'янами або з людьми, які живуть біля Харкова в області, дослідно на лінії фронту, і це старші люди, дуже старші люди, або навпаки це діти. І в їх голосах, їх інтонаціях є все. Є радість, є сміх, є віра, є тривога, безперечно, є певна стурбованість, але там немає страху.
Genau, und wenn, also ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen in Kharkiv, auch im Gebiet Kharkiv, also die ganz nah an der Front sind, alte Menschen, Kinder, und ich habe sehr viele verschiedene Intonationen gehört, Freude, Glaube, auch Alarmiertheit natürlich, Besorgnis, aber eigentlich keine Angst.
Це, мабуть, є якоюсь визначальною річчю.
Визначальне. Also das ist was ganz markantes.
Я думаю, це те, що на що не розраховували росіяни від початку і чого вони не можуть сприйняти до сьогодні, того, що їх не бояться.
Genau, das ist was, womit die Russen wahrscheinlich nicht gerechnet haben und womit sie auch überhaupt nicht zurechtkommen, was sie nicht akzeptieren können, dass wir keine Angst haben.
Вони звикли до того, що їх можуть не любити, вони звикли до того, що їх можуть не сприймати, вони звикли до того, що їх можуть не розуміти.
Sie sind daran gewöhnt, dass man sie nicht mag, dass man sie nicht akzeptiert, dass man sie nicht versteht.
Але вони не звикли до того, що їх не бояться.
Aber dass man keine Angst vor ihnen hat, daran sind sie nicht gewöhnt.
І це зараз просто дуже помітно, коли слідкуєш за їхніми офіційними заявами і за їхніми розмовами. Ну, як ми можемо слідкувати? За соцмережами, да? От подивитися на їхню реакцію. Вони просто не можуть цього сприйняти, вони цього просто не розуміють. Як так? Ми ж такі грізні. Ми звикли, що нас всі бояться. А тут раптом нас 8 місяців ніхто не боїться.
Genau, also ich verfolge das ja auch in den sozialen Medien oder in offiziellen Ankündigungen. Das kann man also sehr genau beobachten, diese Verwunderung darüber, dass es keine Angst gibt. Also wir sind doch so bedrohlich, warum fürchten die sich nicht vor uns?
Ich не хочу говорити якихось голосних фраз і займатися тут якимись пропагандистськими заявами, але мені здається, ось десь зараз ми є просто свідками, ми помічаємо, спостерігаємо, так? Як відбувається великий світоглядний надлам росіян. Тому що, я думаю, в них попереду дуже великі світоглядні проблеми після цієї війни будуть.
Ja, also ich will jetzt hier keine Propaganda betreiben, aber ich spreche hier als Augenzeuge, also als jemand, der beobachtet, was sich abspielt. Und wir sehen einfach, dass dort Glaubenssätze und Lebensanschauungen ins Wanken geraten. Also sie haben einfach riesengroße Probleme, ihre eigene Weltsicht aufrechtzuerhalten.
Ну, але це, зрештою, їхні проблеми. Я, от, власне, повертаюся до твого питання про мову. Якраз от мова українців, мова, яка сьогодні є, вона, можливо, трішки історична місцями. Вона, можливо, знову ж таки, повторюся, занадто емоційна. Вона часом спрощена, тому що українці сьогодні не надто добирають слова на значення багатьох речей, але це мова сильних людей, це мова людей, які не злякалися.
Ich komme noch mal, also das sind jetzt die Probleme der Russen, damit wollen wir uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich komme noch mal zu deiner Frage zurück zur Sprache. Also wie ist die Sprache der Ukrainer? Da können wir noch mal sagen, also ich möchte noch mal betonen, es ist natürlich eine sehr emotionsgeladene Sprache. An manchen Stellen auch vereinfacht. Also wir haben keine lange Zeit, jetzt wählerisch zu sein und uns da ausgefeilt auszudrücken. Aber es ist eine Sprache, die eben, ja, Furchtlosigkeit ausdrückt.
Знаєш, якщо можна ще трішки додати, це, власне, про те, про відчуття, і, можливо, це теж випливає з питання про мови. Трапилося за цей час бути кілька разів на похованнях наших військових.
Я, also...
Поховання військових, солдатів наших.
А, Ja, also das hat auch damit zu tun, also dieses Gefühl hat auch damit zu tun, wie wir unsere Gefallenen beerdigen.
І це, значить, замість того, ну, можна було б чекати, що це буде, що там буде присутня якась розгубленість чи якась надмірна розпачливість, натомість зазвичай це якась неймовірна концентрація сили, впевненості і готовності стояти далі.
Genau, und dann kann man also auch beobachten, wenn diese Gefallenen beerdigt werden, sollte man eine große Verzweiflung erwarten oder auch eine Verwirrung, so ein Verlust des Bezugs. Tatsächlich ist es aber so, dass man eine große Konzentration von Stärke und auch von Sicherheit beobachtet und auch den Willen, weiter zu widerstehen.
Diese Sprache, die vielleicht, wie du gesagt hast, emotional ist auch in diesem Buch zu finden. Das ist ein sehr ungewöhnliches Buch für Serhi, weil das Buch eigentlich aus den Social Media, aus deiner Facebook-Seite und deinem Instagram-Account entstanden ist. Es heißt Himmel über Kharkiv, Nachrichten vom Überleben im Krieg. Das ist eine Art Zeugenschaft. In diesem Fall hast du als Zeuge alles fixiert, was in Kharkiv passiert ist, und so konnten ganz viele, die dort nicht waren, nicht vor Ort waren, die Geschehnisse verfolgen. Auch deine Aufrufe. Himmel über Kharkiv. Ich möchte noch Claudia eine Frage stellen über die Sprache. Claudia, was war das für ein Prozess für dich des Übersetzens eigentlich im normalen Leben? Kennen wir diesen Prozess als die höchste Konzentration? Das ist, in diesem Prozess sucht man nach dem Sinn, nach dem Klang, nach den Bildern des Originals, nach der Rhythmik, die Serhi so oft in seinen Gedichten hat. Wie hast du diese Erfahrung erlebt? Wie konntest du arbeiten mit der Sprache?
Ja, genau, also zu dem Prozess des Übersetzens möchte ich sagen, dass, also genau wie du das beschrieben hast, oder wir, viele von uns stellen sich ja literarisches Übersetzen, also so wie Hieronymus in der Grotte, ja, so in großer Abgeschiedenheit und mit großer Kontemplation und dann so an jedem Wort feilen vor und man hat einen Text, der in gewisser Weise sich auch zwischen den Übersetzer und die Wirklichkeit schiebt. Ja? Also der Text ist Wirklichkeit und was dann sonst noch passiert, kann beim Übersetzen zum Beispiel von langen Romanen auch mal ausgeblendet werden. Bei den Texten über den Krieg geht das überhaupt nicht, sondern die Texte über den Krieg, jeder dieser Texte, ja, also diese, auch in Bezug auf diese Emotionalität, von der gesprochen wurde, jeder dieser Texte ist eine Stimme, die ganz unmittelbar etwas sagen will. Ja, also so wie Serhi das vorhin auch gesagt hat. Das können nachdenkliche Sachen sein, das können laute Dinge sein, das kann ein Schrei sein, das kann Verzweiflung sein, aber es ist was absolut Unmittelbares, wo ich als Übersetzerin jedes Mal den Autor dahinter sehe. Ja, also ich habe etliche Texte übersetzt von Autoren, die aus Butscha fliehen mussten, Alexander Michet zum Beispiel, von Autoren, die an der Front sind, wie Artem Tschech zum Beispiel, oder von seiner Frau, die eben jetzt einen Mann an der Front hat. Das heißt, das sind alles ganz konkrete Stimmen mit einer Erfahrung, die sich überhaupt nicht hinter den Text schieben lässt. Und das ist die Erfahrung, die ich jetzt seit 8 Monaten mache. Es vergeht im Prinzip kein Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Weise so einen Text bei mir auf dem Tisch zu liegen habe. Und in dieser Intensität teilt sich mir natürlich diese Dringlichkeit auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit. Also für mich ist das kein Fixieren oder nur in bedingter Weise ein Fixieren. Es ist auch nur in bedingter Weise irgendwas, was auf dem Papier steht, sondern das sind die Stimmen konkreter Menschen. Und ja, also ich bemühe mich, die zu Gehör zu bringen. Aber das ist eben auch eine schwere Arbeit, das jeden Tag zu hören.
Ich möchte doch abschließend noch 2 Fragen stellen und auf unser Thema Erinnerung zurückzukommen. Was Erinnerung ist eigentlich eine Art Wundertüte, die kann man mit ganz vielem füllen und einige Überraschungen kann diese Wundertüte uns bereiten. Die Erinnerungen werden nicht nur, wie wir heute besprochen haben, als Vergewisserung eigener Identität geschaffen, sondern sie werden als Ersatz oder Rechtfertigungen genutzt. Und dies beobachte ich immer wieder hier in Deutschland in Bezug auf die Ukraine. Aus sicherer Entfernung zum Krieg in einem Café in Paris oder in einem Studio in Köln sitzend werden Erinnerungen an die Geschichte zum Beispiel des Zweiten Weltkrieges bemüht, um stets auf Kosten der anderen die eigene Unkenntnis zu kaschieren. Die Forderungen nach Hilfe bei der Verteidigung gegen den Aggressor werden in Bellizismus umgedeutet und zu einem öffentlichen Vorwurf stilisiert. Claudia, vielleicht irre ich mich. Was denkst du? Wie betrachtest du die Wahrnehmung der Ukraine in Deutschland? Hat sich das gewandelt? Du arbeitest mit diesem Thema, mit diesem Land, mit der Sprache, mit Texten, mit literarischen Bildern seit circa 20 Jahren.
Ja, gewandelt. Also vielleicht, mir geht es jetzt eben hier auch, mir geht es auch so wie Sahi, dass es mir jetzt schwerfällt, sozusagen so einen Bogen zu schlagen in die Vergangenheit. Und das ist vielleicht eben, wie gesagt, jetzt auch nicht die Zeit für Analysen, sondern es ist die Frage, wie ist die Situation heute und wie kommt sie zustande? Und da stelle ich eben fest, also dass wir heute in so einer Situation leben, wie, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, der Philosoph Friedrich Schleiermacher hat einmal von zwei Formen des Übersetzens gesprochen. Ja, er hat gesagt, also entweder der Autor wird dem Leser näher gebracht oder der Leser muss sich dem Autor annähern. Und je nachdem, mit was für einer Haltung der Übersetzer übersetzt, also ob er sozusagen dem Publikum zumutet, sich mehr der Fremde zu stellen oder ob er mehr versucht, das in den häuslichen Kontext einzubetten, je nachdem, so wird auch der Übersetzer seine Lösungen finden. Und ich glaube, dass diese Methoden, ja, die Schleiermacherin natürlich in Bezug auf den Text gemeint hat, dass die auf unsere Realität heute auch zutreffen. Viele, nicht alle, oder etliche, ja, wir wollen auch nicht verallgemeinern, aber es gibt etliche Intellektuelle in Deutschland, die sich bislang überhaupt noch nie mit Osteuropa beschäftigt haben und wo deswegen ein sehr großes Loch im Wissen klafft. So, nun wäre das nicht so schlimm, wenn man hingehen würde und sagen würde, jetzt nutze ich die Gelegenheit und jetzt versuche ich hier was Neues rauszufinden, versuche mich dem anzunähern. Leider ist es allerdings so, dass ganz oft diese Intellektuellen auf ihrer Schablone, also auf ihrer Erfahrung, ja, die eben geprägt ist von dem, was sie über den Zweiten Weltkrieg wissen, von dem, was sie über die Aushandlungsfähigkeit der europäischen Gesellschaften in Mitteleuropa wissen. Aus dieser Position versuchen sie, die Lage in der Ukraine und Russland zu beurteilen. Und das muss scheitern. Das ist also ein falscher Domestizismus. Und da kann ich nur den Appell erheben, den ich vorhin schon gesagt habe, also lieber einmal mehr zuhören und vielleicht erstmal nichts sagen und einfach die eigene Haltung insofern hinterfragen, ob wir mit den Mustern, mit denen wir bislang ausgekommen sind, und zu denen gehört eben ein unhinterfragter Pazifismus, zu denen gehört auch eine mangelnde Reflexion über das imperiale Verhalten von Russland und überhaupt von Imperien. Ja, warum wissen wir denn so wenig über die Ukraine? Nicht deswegen, weil sich nie jemand dafür interessiert hat, sondern weil die Strukturen auch so gewesen sind, dass wenig nach außen gedrungen ist. So, ja, Russland hat einfach den Informationsraum stark dominiert und das müssen wir kritisch hinterfragen. Ja, so, wir müssen uns also auf den Weg machen, mehr Informationen einzuholen, diese kolonialen Strukturen zu dekolonialisieren, mehr Wissenswege zu schaffen. Und wenn uns das gelungen ist und wenn wir dann mehr Wissen auch generiert haben, dann können wir auch einen Artikel darüber schreiben und dann können wir dabei sogar im Pariser Café sitzen.